Und wie angekündigt und auch schon eingeleitet, werden wir uns weiter Gedanken machen über das Ereignis, die Geschichte mit Naaman. Ich wurde letztes Mal gefragt, warum ich denn immer Naaman sage. Der heißt doch Naaman. Da möchte ich ganz kurz erklären, warum ich Naaman sage. Es gibt verschiedene Entwicklungen auch in der Übersetzung. Früher hat man die älteren Übersetzungen, die übersetzen mit Naaman, weil es unüblich ist in unserer deutschen Sprache, dass man zwei Vokale nacheinander ausspricht, also Naaman, Naa, das ist unüblich. Deshalb hat man diesen Weg gewählt, dass man Ae, dass das üblich ist, Naaman schreibt. Und nun in den neuen Übersetzungen kommt man wieder näher an das Hebräische, also an die ursprüngliche Sprache, zurück in der Namensgebung und versucht jetzt wieder möglichst übereinstimmend mit dem Hebräischen die Aussprache der Namen zur Geltung zu bringen. Und deshalb sind die neuen Übersetzungen, übersetzen dann mit Naaman, dasselbe übrigens mit Noemi, Naomi. Also hier, nur dass Sie das verstehen, ist das keine Erfindung von mir, sondern es ist in den neuen Übersetzungen, und so steht es auch hier in der 84er Luther, wird Naaman übersetzt, also wieder näher am Hebräischen, an der hebräischen Aussprache. So viel nur zur Aussprache. Dass nicht jemand hängen bleibt an diesem Namen und dann die Predigt verpasst. Wir haben ja letztes Mal das etwas betrachtet, wie Naaman, der aussätzige Feldhauptmann, ein sehr wichtiger Mann, der Aramäer, der große Eroberungen für das Aramäerreich erlangte, durch seine Krankheit natürlich sehr beeinträchtigt war. Eine Dienerin in seinem Haus, eine Gefangene, die man so in einem Streifzug in Israel geholt hat und dann als Sklavin eingesetzt hat im Haus des Naaman, sagte zur Frau des Naaman: Ach, wenn mein Herr nur zu den Propheten in Israel gehen könnte, dann würde er gesund. Das musste vermutlich die Frau Naamans nicht zweimal hören. Und sie ging zu ihrem Mann, teilte ihm das mit und Naaman bekam dann ein Sendschreiben, wo er dann nach Israel reiste zum König. Der König war empört, zerriss seine Kleider, ein Aufruhr im Staat, der König hat seine Kleider zerrissen und dann schickt Elisa, dieser Prophet Israels, einen Knecht zum König und sagt: Was ist denn los? Komm doch und schick diesen Mann zu mir. Er sagt ihm, begegnet ihm nicht einmal persönlich: Du sollst dich im Jordan 7-mal untertauchen und dann wirst du gesund sein. Naaman fand das einfach die Höhe. Er als so wichtiger Staatsmann kommt zu einem Propheten in Israel, in einem Staat, wo die keine Chance hat gegen das Aramäerreich. Und dieser Prophet wagt es nicht einmal, selber zu ihm zu kommen, nicht einmal die Hand zum Tempel zu erheben und eine Beschwörungsformel zu sprechen, um ihn gesund zu machen, sondern er soll sich im Jordan untertauchen, wo er viel andere, sauberere Wasser bei sich hätte, um sich zu waschen. Der ärgert sich und zieht weg. Dann seine Knechte, die sehr weise waren, nachdem sein Zorn etwas abgeflaut ist, denke ich, haben sie gesagt: Mein Herr oder mein lieber Vater, wenn der Prophet etwas Großes von dir erwartet hätte, auf den Knien von da bis da kriechen oder große Zahlungen leisten, hättest du es dann nicht gemacht? Wie viel mehr solltest du es doch versuchen, jetzt zu tun, wenn du nur 7-mal untertauchen solltest? Und dann ließ sich Naaman überzeugen, tauchte 7-mal unter und wurde geheilt. Er hatte wieder Fleisch, jung wie ein Knabe. Hatte sogar das, was heute viele Menschen in Farmen versuchen, Verjüngungen heranzubringen und sie es nicht schaffen, hat Naaman mit 7-mal Untertauchen geschafft. Und zwar nicht das Untertauchen war das Entscheidende, das ihn vom Aussatz geheilt hat, sondern der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das hat ihn gesund gemacht. Und nun kann er natürlich es nicht lassen und kehrt dann um. Naaman ist ein Beispiel für Israel, eine Herausforderung für Israel, dass hier ein Ausländer auf Gottes Wort hört. Dass ein Ausländer darauf hört, was Jahwe, der Gott Israels, ihm sagt. Ganz im Gegensatz zum Volk Israel, das nicht hört. Das fehlte den Juden. Und Jesus greift das auf im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 27 und sagt, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Keiner. Der Grund war, weil Israel ganz andere Wege ging. Sie suchten die Hilfe nicht beim Propheten Jahwes, sondern verehrten Götter und Götzen. Und nun wollen wir weiterfahren und den Ausgang der Geschichte genau miteinander betrachten. Ich lese 2. Könige, Kapitel 5, Abvers 15. Und er, Naaman, kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, also vor Elisa, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun meine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber Elisa wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein Jahwe, dem Gott Israels. Nur darin wolle Jahwe deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimmons, das ist ein Götze, geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge Jahwe deinem Knecht vergeben. Da sprach Elisa zu ihm, zieh hin mit Frieden. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr Jahwe lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachrief, stieg er vom Wagen und ging ihm entgegen und sprach, geht's gut? Er sprach, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt ihr sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach, nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern, die trugen es vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn Elisa und dieser sprach zu ihm, woher Gehasi? Also woher kommst du? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Mit anderen Worten, du wirst ein sehr reicher Mann sein. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Gott allein die Ehre. So habe ich diesen Text überschrieben. Naaman kehrt zurück zu Elisa. Weil er ihm seinen Dank erweisen wollte, würde vermutlich mancher von uns auch tun. Wir können uns sicherlich vorstellen, wie überglücklich dieser Mann über seine Heilung gewesen sein musste. Und als erstes bekennt er, siehe, gegenüber Elisa, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen. Und er kannte viele Lande, Naaman. Er war weit gereist, viele Eroberungen, viele Götter und Götzen kannte er. Und er bezeugt nun, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Dieser Ausländer, der die ganzen Götzenkulte kannte, bezeugt nun, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser ist der Gott Israels. Er spricht aus, was Mose das Volk lehrte. Weil dem Volk sagte, so sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen, dass Jahwe Gott ist. Oben im Himmel, unten auf Erde und sonst keiner. Dieser Aramäer bezeugt nun Israel, dass ihr Gott der einzige Gott ist. Naaman möchte seine Dankbarkeit Ausdruck geben, indem er Elisa beschenken will. Er brachte ein Riesenvermögen mit sich. 10 Zentner Silber, 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Man muss sich vorstellen, wie groß das Vermögen war, wenn der Gehasi nachher mit 2 Zentner Silber und 2 Feierkleider sich ein wohlhabendes Leben nachher leisten konnte. Ein Riesenvermögen hatte der Mann bei sich. Sicherlich hätte er von Herzen gern alles Elisa überlassen, weil er selber natürlich im Überfluss lebte. Alles hätte er ihm gelassen. Diese Heilung war ihm so viel wert. Aber Elisa lehnt ab. Er begründet nicht einmal, warum er dies ablehnt. Aber wir sehen an der Reaktion Naamans, dass er vermutlich verstand, was Elisa meinte. Und er sagt, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie 2 Maultiere tragen können. Also er will ihm Silber schenken und Feilkleid, und was will jetzt Naaman? Er will nur Erde, die man einfach so wegschaufeln kann. Ich komme dann noch drauf, warum. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein Jahwe. Er merkte, dass der Dank an Jahwe nicht mit einer Zahlung an seinen Propheten abgegolten ist. Er realisierte und verstand, dass es nun angemessen ist, seine Reaktion ab jetzt diesen Gott allein zu verehren. Die Erde wollte er mitnehmen, um sich einen Altar aufzubauen. Denn in der damaligen Zeit verband man den Gott mit dem Land. Wenn man zum Gott Israels wollte, musste man nach Israel reisen. Wenn man zum Gott der Aramäer wollte, musste man nach Damaskus reisen. Das war verbunden mit der Erde, und deshalb will er Erde mitnehmen, und er will aus dieser Erde bei sich zu Hause einen Altar bauen und darauf Jahwe opfern. So heißt es auch schon im Gesetz, im 2. Buch Mose, einen Altar von Erde mache mir, auf dem du deine Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinder opferst. Das wollte er. Er wollte Erde mitnehmen, damit er diesen Gott auch wirklich anbeten kann. Naaman ist also nicht nur gesund geworden, sondern hat sein Leben radikal verändert. Er hatte seine eigene Religion aufgegeben und an den Nagel gehängt, weil er jetzt an den Gott Israels glaubt. Naaman macht genau das, was Israel nicht macht. Also Ochsen und Esel sind gescheiter als ihr, sagt Gott seinem Volk. Israel hat ihren Gott nicht verstanden. Hier ist aber ein Fremder, der sofort begriff, was es für Folgen hat, wenn der Gott Israels der einzige wahre Gott ist. Israel versuchte alles zu vereinen. Sie wollten Gott dienen und den Göttern. So warf ihnen schon Elia vor, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Jahwe Gott, so lebt mit ihm. Ist aber Baal, so wandelt mit ihm. Naaman hat sich entschlossen, ganz dem Gott Israels zu dienen. Nur, er hat ein Problem. Und eine Bitte an Elia. In einem Punkt möchte er Jahwe um Nachsicht bitten. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmons geht, um ihn anzubeten, und ich ihn begleiten muss, weil ich den Staatsmann bin, weil ich gleich praktisch nach dem König komme und er an meiner Seite diesen Tempel betritt, und wenn ich da mitgehen muss als Staatsmann und niederfallen vor diesem Rimmon, so möge dein Gott mir verzeihen. Tut er das, Elisa? Er gibt seiner Absicht Ausdruck, Gott wirklich ganz treu zu sein. Er spricht auch nicht mehr von seinem Gott Rimmon, der er bis anhin war, sondern von dem Gott Rimmons meines Königs. Ab jetzt nicht mehr mein Gott. Ist der Gott meines Königs. Ich habe jetzt einen anderen. Denn sein Gott ist jetzt der Gott Israels. Er sieht aber in dieser Sache ein Problem. Wenn er sich mit dem König niederwerfen muss vor Rimmon und will nun um Nachsicht und Vergebung bitten. Elisa macht ihm keine einzige Vorschrift. Er lässt ihn mit einem Segenswunsch weiterziehen. Zieh hin mit Frieden. Wie wollte Elisa diesem Mann eine Last auferlegen, die nicht einmal das Volk Gottes zu tragen bereit war? Wie wollte er diesen Naaman belasten mit einer Last, die nicht einmal das Volk Gottes getragen hat? Israel warf sich freiwillig vor den Götzen nieder. Denen wäre es gar nicht in den Sinn gekommen zu fragen, ob Gott ihnen vergeben müsste. Sie haben die Götter alle in ihr Land geholt, um sie anzubeten, ließen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie waren in der Lage, Jahwe und gleichzeitig einen anderen Gott anzurufen. Und hier ist nun dieser Ausländer, der sich Sorge macht. Was wird jetzt mein neuer Gott sagen, wenn ich in diesen Tempel muss? Wie wollte ihm Elisa da Vorschriften machen, wenn das eigene Volk sich nicht einmal den Kopf zerbrach über diese Frage? Auf die Idee des Naaman waren sie wirklich nicht gekommen. Wie muss dieses Ereignis und die Geschichte eine Herausforderung für die Israeliten gewesen sein? Sie hätten nur schon ab der Frage des Naaman das Problem, das er hat, erbleichen müssen. Dass ein Mann, ein Ausländer, der es Jahwe anbetet, so ein Problem bekommt. Weil er weiß, jetzt habe ich einen anderen Gott und ich kann nicht zwei Götter anbeten. Erbleichen hätten sie müssen vor dieser Gottesfurcht. Naaman wusste, die Konsequenzen aus seiner Heilung zu ziehen. Er setzte alles daran, allein dem Gott Israels die Ehre zu geben. Sind wir so radikal wie Naaman? Oder haben wir noch unsere heimlichen Götter? Etwas, was unbedingt mit auf die Reise muss. Ansonsten fühle ich mich unsicher. So eine Art Talisman, aber nie würde ich den Namen verwenden. Aber es muss doch mit. Vielleicht ein sogenannter Heiliger oder eine Heilige, zu denen wir beten oder sie in irgendwelcher Form verehren und vielleicht noch ab und zu eine Zahlung geben. Man weiß ja nie. Oder suchen Sie Hilfe bei Menschen, die mit anderen Kräften arbeiten, Magnetopathen, Fernheilern. Man kann es ja mal versuchen. Gott will nicht neben anderen Göttern einen Platz einnehmen, sondern er möchte, dass wir ihm allein vertrauen. Er will nicht einer unter vielen sein. Lieber sich gegen Gott entscheiden, als ihn irgendwie noch ein bisschen zu ehren, so warm zu halten. Man weiß ja nie, vielleicht sind wir mal noch froh drum. So forderte schon Josua sein Volk Israel auf. Und er sagt, gefällt es euch aber nicht, Jahwe, unserem Gott, zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Könnt euch entscheiden, niemand zwingt euch. Dann sagt Josua, ich habe mich entschieden. Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen. Ihr könnt euch frei entscheiden. Gott zwingt keinen Menschen. Ich habe mich entschieden, Jahwe zu dienen. Wenn du noch irgendetwas oder irgendjemand neben Jesus verehrst, dann wende dich davon endgültig ab und entscheide dich heute, wem du wirklich dienen willst. Und vielleicht sind sie noch gar kein Christ. Vielleicht haben sie noch gar nicht erkannt und begriffen, dass Jesus der wahre Gott ist. So wie Naaman sagen kann, jetzt weiß ich, in keinem anderen Land ist ein Gott außer Israel. Vielleicht haben sie noch gar nicht begriffen, dass sie sagen können, in der ganzen Welt gibt es gar keinen anderen Gott als Jesus, der Erlöser und Retter. Die Bibel sagt deutlich, und in keinem anderen ist Rettung, auch ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen gerettet werden, das ist der Name Jesus. Dieser Jesus kann und will uns erlösen. Er allein kann uns Menschen retten aus unserer eigenen Verlorenheit. Er bringt es fertig, dass wir aus unserer eigenen Finsternis in das Licht kommen, aus der Gewalt des Satans unter die Herrschaft Gottes, der unsere Sünden vergibt und uns rettet für Zeit und Ewigkeit. Sie müssen umkehren. Sie müssen sich abwenden von ihrem alten Leben, von ihrem alten Glauben und sich zuwenden zu Jesus. Sie müssen ihre Religion an den Nagel hängen, egal ob sie christlich oder weiß ich wie klingt. Sie müssen sie an den Nagel hängen und Jesus nachfolgen. Und dann wird an ihnen geschehen, was mit Naaman geschehen ist. Sie werden nicht nur einfach gesund, sondern sie bekommen, wie es Simon Dijkstra sagte, ein neues Herz. Gott ruft sie auf, Buße zu tun, umzukehren. Es ist eine klare Entscheidung, die sie treffen müssen. Gott zwingt niemanden. Aber er fordert sie auf, wenn sie ihr Leben retten wollen, gibt es nur die Hinwendung zu Jesus. Machen Sie es Naaman nach, beugen Sie sich vor dem einzig wahren Gott, Jesus Christus. Und gerne bin ich bereit, Ihnen dabei zu helfen. Nur als Gehilfe, wie vielleicht Elisa, der nur weiter sagte, was Gott ihm gesagt hat, was der Name sagen soll. Und nun tritt ein Diener des Elisa mit Namen Gehasi in Erscheinung. Er konnte nicht begreifen, wie Elisa auf einen so großen Reichtum verzichtete. Da steht nun ein reicher Mann, der im Überfluss lebte, mit einem riesigen Vermögen und sagt, nimm es doch, schenke es dir aus Dankbarkeit. Und jetzt sagt er nein. Das war Gehasi zu viel. Das hat er nicht begriffen. Und das hat ihn ziemlich beschäftigt innerlich, umgetrieben. Dann sagt er sich, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont. Es ist ein Unding, dass er nichts von ihm genommen hat. Und wir fristen hier unser Leben und wären froh, wir hätten etwas mehr. Nichts hat er genommen von dem, was er gebracht hat. Und so wahr Jahwe lebt, das ist interessant, so wahr Jahwe lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. Es ist doch schön, wie er das sagt. So wahr Jahwe lebt. Es ist interessant, wie fromm man in die falsche Richtung laufen kann. wie fromm man völlig verkehrt läuft. So wahr Jahwe lebt. Ich mache das im Namen Jahwes. Wir kennen auch solche Aussprüche. Ja, ich habe gebetet stundenlang. Dann redet man in die falsche Richtung. Man weiß, was Gottes Wort sagt, das ist ganz anderes. Aber man hat gebetet und damit hat man der Frömmigkeit Genüge getan, um gegen Gott zu handeln. So war Jahwe lebt. Er jagt ihm also nach und als Naaman ihn erkannte, stieg er vom Wagen, Naaman, und ging ihm entgegen. Man sieht diese, wie Naaman angetan war von seiner Heilung. Er geht diesem Gehasi entgegen. Und nun können wir nur staunend hören, was dieser Gehasi zu berichten weiß. Mein Herr, also Elisa, hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Also eine Notsituation ist ausgebrochen. Hat Elisa vorher noch nicht gehabt, ist jetzt eben gerade eingetroffen. Gib ihnen doch einen Zehnten Silber und zwei Feierkleider. Hat man schon so etwas Verlogenes gesehen? Ein Mann im Dienste Gottes, im Dienste eines Gottesmannes, bringt solche wunderbaren Sätze über die Lippen. Naaman durchschaute diese Lüge natürlich nicht, denn er war einfach glücklich über seine Heilung. Der hat ihm alles gegeben. Er zwang ihn sogar zwei Zentner Silber auf und Gehasi war diesem Ansinnen nicht abgeneigt und hat das auch gern den zweiten Zentner noch entgegengenommen. Er wurde sogar noch begleitet von den Männern von Naaman. Die haben das vor ihm hergetragen und dann nahm er das entgegen und hat es versteckt. Und Elisa fragt Gehasi, als er ihm begegnet, woher kommst du, Gehasi? Und nun geschieht, was immer geschieht. Wenn man einmal betrogen und gelogen hat, dann findet die Lügerei kein Ende mehr. Dann muss man immer weiter lügen. Hat mal jemand gesagt, wer lügt, muss ein unheimlich gutes Gedächtnis haben, dass er sich nicht dauernd widerspricht. Und wenn man kein gutes Gedächtnis hat, dann soll man das Lügen schon gar nicht anfangen. Weil man sich dann extrem verstrickt. Aber man soll es überhaupt nicht anfangen. Aber was hier sich abspielt, ist deutlich. Wo einmal gelogen und betrogen wird, muss immer wieder gelogen und betrogen werden. Oder man lässt das Ganze mal auffliegen. Was ich jedem empfehlen würde, der in einem Lügengebäude steckt. Dein Knecht, sagt er nun, ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Ich war immer bei dir, Elisa, du hast es nur nicht gemerkt. Warst vielleicht am Beten oder so. Aber ich war immer da, keine Sorge. Aber Elisa glaubte ihm das nicht. Denn er wusste, was geschehen war, Gott hat es ihm offenbart. Und er sagt, du bist nun ein reicher Mann. Du wirst Ölgärten haben, du wirst Weinberge haben, Mehrzahl, du wirst Schafe und Rinder haben, du wirst Knechte und Mägde haben. Du wirst dir ein großes Gut jetzt kaufen können und bewirtschaften. Du wirst ein reicher Mann sein. Das, was sich Gehasi auch wünschte. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Und da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig, weiß wie Schnee. Gehasi ist wieder ein Beispiel für Israel, dass sich genau so verhält. Sie achten Gott nicht, sondern sie suchen alle ihren eigenen Vorteil. Sie wollen aus allem Gewinn hervorbringen. Nichts ist ihnen heilig, aber auch gar nichts. Gehasi ist ein Beispiel für das, was Gott Hesekiel über sein Volk sagt. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Das ist auch manchmal eine Frage, die man sich als Verkündiger so stellt. Wie viel hören die Worte? Finden sie vielleicht sogar schön? Sind sie vielleicht sogar etwas angetan? Aber sie tun sie nicht. Sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen und danach tun sie. Und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Sie kommen gerne mal etwas zu hören beim Propheten, aber ihr Herz rennt dem Gewinn nach. Gott duldet solches Verhalten nicht. wer auch durch Jesaja kundtut, ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie. Gehasi hat es an seinem eigenen Leib erfahren, er wurde aussätzig. Auch wir, sie und ich, du und ich, wir alle können Gehasis werden. Und uns sind schon genug Skandale von Christen bekannt, die mehr dem Geld und anderen Dingen nachgelaufen sind, als Gott zu dienen. Die vielleicht sogar einen vollmächtigen Dienst hatten und auf einmal weg. Wir sollten aber uns von einem sehr reichen Mann ein weises Wort sagen lassen, nämlich vom König Salomo. In den Prediger sagt er, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Er wird es nicht nützen können. Und Paulus nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Unzüchtige, Unreine, Habsüchtige sind Götzendiener. Und so verstehen wir auch die harte Strafe des Gehasi. Er war im Grunde ein Götzendiener. Er achtete den Reichtum höher als Gott und seinen Willen. Reich sein, dass wir uns nicht falsch verstehen, ist keine Sünde in der Bibel. Gott hat nichts gegen Reiche. Aber Reichtum bringt auch Gefahren mit sich, auf die man achten muss. Nicht jeder Reiche, und ich möchte das auch mal deutlich sagen, nicht wenn jemand reich ist, ist ein schlechter Christ. Dieses Denken kennt die Schrift nicht. Es gibt Reiche, und man kann aus verschiedenen Gründen reich sein. Man kann reich sein, weil man aus einer reichen Familie stammt, aus einer wohlhabenden. Man kann reich sein, weil man vielleicht im Beruf in einer guten Weise erfolgreich ist. Man kann aus verschiedenen Gründen reich sein. Reichtum ist keine Sünde, aber der Reichtum birgt auch Gefahren in sich. Ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, wir sollten auch für die Reichen in unseren Gemeinden dankbar sein, denn sie helfen auch mit, oder viele von ihnen, das Reich Gottes finanziell mitzutragen. Und vieles könnte nicht geschehen, wenn sie nicht in unseren Reihen wären. Nicht nur die Kleinverdiener tragen die Gemeinden und Missionswerke, auch die Großverdiener. Sind wir auch hier dankbar und bauen wir nicht falsche Klischees auf. Aber besonders gefährlich wird es, wenn man reich werden will, denn da sagt Paulus, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Leider wird dieses Wort immer und immer und immer wieder durchlebt. Wenn mein Ziel im Leben ist, reich zu werden, dann wird mein Leben eine tragische Entwicklung nehmen, aus Sicht des Glaubens, nicht aus Sicht der Welt. Und ich habe Freunde, die das durchbuchstabieren, dieses Wort. Er, ein erfolgreicher Geschäftsmann, deiner eigenen Firma, mehrere Büros sind verteilt in verschiedenen Ländern, verschiedene Städte, die dort diese Firma vertreten. Sonntags besucht dieses Ehepaar seit Jahren regelmäßig, wirklich regelmäßig und treu die Gemeinde. Er teilt das Abendmahl aus und zieht die Kollekte ein. Und nun mussten wir vor schon etwas längerer Zeit erfahren, dass dieser Mann Ehebruch beging mit einer jungen Frau, die auch in diesem Geschäft irgendwie eine Funktion hatte und weiter darin verharrt und mit dieser Frau zusammengezogen ist. Sie fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden und machen sich selbst viel Schmerzen. Wie viel Schmerz und Leid ist unter Gläubigen schon entstanden so?
weil sie zu Gehasis geworden sind. Wie viel Schmerz mussten Gemeinden durchstehen in solchen Situationen? Das betrifft nicht nur ein Ehepaar, das trifft eine ganze Gemeinde zutiefst. Wenn wir zu Gehasis werden, wenn wir reich werden wollen und nur alles daran setzen, wenn ich mit Leuten über ihr Geschäft sprechen kann und dann blühen sie auf und beginnen zu strahlen, und wenn ich mit ihnen über Glauben spreche, dann harzt das Gespräch. Komisch. Wo ist denn mein Herz? Ich habe nichts dagegen, wenn man über Geschäfte spricht, mag ich auch gern. Ich höre auch gern, was die Einzelnen arbeiten und was sie tun. Aber wenn es beginnt zu stocken, wenn wir über geistliche Dinge sprechen, wo es wirklich darum geht im Leben, wenn uns da die Worte entfallen und wenn uns da das Herz nicht mehr schlagen kann, dann muss ich fragen, bist du nicht schon ein Gehasi geworden? Jeder von uns ist ein potenzieller Gehasi. Langsam schleicht sich diese Gesinnung in unser Leben. Jeder von uns hat Schwächen wie Gehasis, die ihn bedrohen wollen und vom Weg abbringen. Und immer sind wieder solche Versuchungen da. Als ich studierte, da hatte ich eine Prüfung gemacht, das mir dann ermöglicht, an eine Hochschule zu gehen. Und da hat mich jemand eingeladen und gesagt, wenn du nicht an diese Hochschule gehst, die ich eigentlich wollte, an eine Alternative, die halt nicht staatlich anerkannt ist, sondern wenn du an die Universität gehst, dann bezahle ich dir das Studium. Da muss man entscheiden. Gehe ich jetzt den Weg, wie ich gedacht habe, da hat der Herr den Weg gewiesen, oder sage ich, bravo, das ist die Führung. Jetzt habe ich es, jetzt wechsle ich einfach den Studienort, und dann habe ich auch meine Finanzierung mit der Familie, wir hatten damals schon 2 Kinder, dann ist das auch geregelt. Viele solche Schwellen gibt es in unserem Leben, wo Gott uns prüfen möchte, wo schlägt das Herz dieses Menschen. Entscheidet er für mich, für meine Führung und Wegweisung, oder schwankt er, sucht er seinen Vorteil? Es kommen immer wieder solche Fragen an uns heran, auch im Geschäftsleben. Entscheidungen, die wir treffen müssen, manchmal auf ein gutes Geschäft verzichten, weil ich merke, das ist nicht sauber. Es ist nicht einfach, das weiß ich. Wenn wir nicht ganz bewusst uns gegen diese Gehasi-Gesinnung stellen, werden wir Schritt um Schritt zu Fall kommen. Jesus sagt deutlich, niemand kann 2 Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Vielleicht bist du jetzt wie Gehasis und du rennst dem Naaman nach. Kehr wieder um. Geh zu Elisa zurück. Und sag, ich wollte eigentlich Naaman erreichen. Und ich wollte ihn eigentlich übers Ohr hauen. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, dem Gott Israels treu zu bleiben. Vielleicht bist du jetzt am Rennen. Vielleicht bist du sogar im Endspurt. Kehr um. Und vielleicht hast du schon zugegriffen am Gut des Naaman. Dann leg es wieder weg und schaff Ordnung in deinem Leben. Ich fasse zusammen. Gott allein die Ehre. Naaman ehrt Yahweh, den Gott Israels. Er kehrt zurück und die Heilung hat in ihm bewirkt, dass er nicht nur geheilt ist, sondern dass er Yahweh als seinen Gott anerkennt und ehren will. Mit allem, was er hat. Und gegenüber ist Gehasi, der aus dem Volk Gottes kommt, der Yahweh eigentlich kennen müsste. Er rennt dem Reichtum nach und nimmt sich etwas, was ihm nicht gehört. Und er wird dafür gestraft. Wir belügen uns selber, wenn wir meinen, besser als Gehasi zu sein. Wir belügen uns. Wir sind wie Gehasi, aber wir müssen uns nicht entscheiden, wie Gehasi dies tat. Das müssen wir nicht. Zur Handlung des Gehasi sind wir alle in der Lage. Jeder von uns. Jeder ist ein Gehasi. Aber nicht jeder muss sich so entscheiden wie er. Hören wir doch auf die deutliche Warnung des Petrus: Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Lass dich nicht verschlingen, sondern ehre allein Gott, der unser Erlöser und Heiland ist, in Jesus Christus. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr, für dieses Beispiel, das du dem Volk Israel gegeben hast, mit Naaman, Elisa und Gehasi. Und es ist auch ein Beispiel für uns, und wir verstehen Gehasi völlig, weil wir auch unser Herz kennen. Und du siehst auch die Fragen, die wir immer wieder zu beantworten haben, auch in unserem Alltag. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir richtig entscheiden, dass wir die richtigen Ziele im Leben haben, dass wir uns ausrichten, so wie es dir wohlgefällt, dass unser Herz am richtigen Ort schlägt, dass wir umgehen können mit den vielen Herausforderungen des Alltags und damit du in allem geehrt wirst, egal an welchem Arbeitsplatz, in welcher Verantwortung wir stehen. Aber dass wir es dem Naaman gleich machen können und auch dem Elisa, dein Wort ernst zu nehmen und den Werten nachzueilen, die wirklich wertvoll sind. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du gnädig und barmherzig bist, und ich danke dir, dass bei dir auch die Hoffnung ist, wenn jemand unter uns in die falsche Richtung rennt, dass du offen bist für eine Umkehr, dass du bereit bist, wieder neu den Weg zu beschreiten mit einem jeden von uns, wenn wir uns dir zuwenden und uns öffnen und das Verborgene in unserem Herzen dir preisgeben. Ich danke dir. Amen.